Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich, dich beim Podcast Diagnosefrau begrüßen zu dürfen. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich dir einen kleinen Einblick geben, was dich in Zukunft hier erwartet. Der Podcast richtet sich an alle Menstruierenden, die mit typischen Problemchen wie PMS, Heißhunger, Stimmungsschwankungen oder Hautproblemen zu kämpfen haben. Ich spreche dazu mit ExpertInnen und Betroffenen über verschiedene Themen. Durch die Interviews möchte ich dir zeigen, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Hier mal ein kleiner Einblick in die kommenden Themen. Wir sprechen über vegane Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch, Sexualität und Libido, Pille absetzen, Achtsamkeit, Periodenverlust, Verdauungsbeschwerden, Endometriose und die Menopause. Die Episoden sind je nach Thema zwischen 20 und 60 Minuten lang und mir ist es ganz besonders wichtig, dass die Gespräche locker sind, als würdest du mit FreundInnen darüber sprechen. Du hast außerdem immer die Möglichkeit, mir über Instagram deine Fragen zu stellen und ich versuche sie gemeinsam mit meinen GästInnen bestmöglich zu beantworten. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du übrigens in den Episodenbeschreibungen. Ich und das gesamte Eva-Monda-Team wünschen dir ganz viel Spaß mit dem Podcast und freuen uns über dein Feedback. Wir alle haben durch unsere Sozialisation bestimmte Geschlechterstereotype im Kopf, die uns oft gar nicht bewusst sind. Solche unbewussten Stereotypen zu erkennen und vermeiden ist auch nicht immer ganz einfach. Ich als Moderatorin versuche, alle Geschlechter zu berücksichtigen. Und selbst wenn es mir nicht immer gelingt, schließe ich keinesfalls jemanden damit aus. Das gilt übrigens auch für alle InterviewgästInnen. Hey, liebe Sophia, ich begrüße dich hier beim Diagnose Frau Podcast. Ich freue mich, dass du dich jetzt hier von Bali eingeschaltet hast mit deinem schönen braunen Teint. Also ich bin ja schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Direkt mal vorab die Frage, die wichtigste Frage: Wie geht's dir denn?
Mir geht es blendend. Hallo, liebe Laura. Danke, dass ich hier mit dabei sein darf erstmal. Mir geht's super. Ich freue mich, hier mit dabei zu sein. Und wie du schon sagst, ich habe ein bisschen abbekommen. Ich habe nämlich den Jahreswechsel auf so einer kleinen Insel verbracht und ja, Sonne getankt und Energie getankt und deswegen geht es mir hervorragend.
Perfekt, das freut mich. Du bist ja unter anderem vegane Ernährungsberaterin, eine sehr, sehr erfolgreiche Bloggerin und deshalb bist du ja auch hier beim Podcast als Expertin vor allem dabei. Und heute soll es dir so ein bisschen darum gehen, für jemanden, der jetzt gerade vielleicht sogar wegen dem Veganuary vegane Ernährung austesten möchte, wie starte ich damit? Also worauf müsste ich achten? Wie gehe ich vielleicht auch mit meinem Umfeld um, wenn da sehr viel Kritik kommt? Also ich muss sagen, vor 8 Jahren war das ja noch viel, viel krasser. Da war es noch fast gar nichts zum Thema vegane Ernährung. Mittlerweile in den letzten Jahren und jetzt auch in diesem Januar sind ja super viele Bücher rausgekommen. Also es gibt extrem viele Quellen, um sich zu informieren. Und es ist ja auch eigentlich kaum mehr übersehbar, dass das Thema vegane und vegetarische sowieso Ernährung jetzt auch richtig, richtig groß ist. Und vielleicht gibt es mittlerweile weniger Probleme oder Kritik aus dem Umfeld als damals. Aber darüber können wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Und was ja auch ein großer Punkt ist, sind Nährstoffe. Das ist ja auch was, was man dauernd hört. Hast du ja nicht irgendeinen Nährstoffmangel? Das Witzige ist ja, dass sich sonst fast niemand Gedanken über seine Nährstoffe macht, der sich omnivor ernährt, also alles isst, weil man denkt, man nimmt automatisch alle Nährstoffe zu sich, was ja nicht, Spoiler, ist nicht immer so. Aber natürlich gibt es ja auch laut offiziellen Richtlinien kritische Nährstoffe bei der veganen Ernährung und es ist selbstverständlich wichtig, darüber zu sprechen, weil die sind eben kritisch, da sie durch pflanzliche Lebensmittel eher zu kurz kommen könnten oder zum Beispiel auch die Aufnahme verringert ist. Aber ich möchte da gar nicht so viel vorab dir wegnehmen, sondern dich einfach mal fragen, was sind denn so bei der veganen Ernährung die kritischen Nährstoffe? Erstmal einfach so aufzählen und dann vielleicht warum noch?
Wow, du hast jetzt schon in deiner einleitenden Frage so viele Aspekte abgedeckt. Vielleicht können wir gleich nochmal zusammenfassen, was so die größten Herausforderungen für Veganeinsteiger sind aus den verschiedenen Bereichen. Also Nährstoffe, Umfeld hast du erwähnt, dann auch das Praktische. Das wäre super, wenn wir da so eins nach dem anderen drauf
haben. Ja, klar.
Und natürlich die kritischen Nährstoffe. Wie du schon gleich gespoilert hast, gibt es kritische Nährstoffe in jeder Ernährungsform, aber auch in der rein pflanzlichen Ernährung. Und ich finde es auch super wichtig, das zu erwähnen und das nicht so zur Seite zu pushen und zu verdrängen und da ein großes Geheimnis draus zu machen. Man muss einfach verstehen, dass es nicht bei der veganen Ernährung allein kritische Nährstoffe gibt, sondern je nach Ernährungsform auf bestimmte Nährstoffe eben ganz besonders Acht gelegt werden sollte. Und in der veganen Ernährung ist das der erste Nährstoff, der mir da einfällt, Vitamin B12. Das ist ja der Nährstoff, wo ja die meisten Unsicherheiten bestehen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Vitamin D, vor allem auch die Omega-3-Fettsäuren, super wichtig, aber auch Mineralstoffe wie Eisen, Calcium und Zink und auch Selen. Also alles potenziell kritische Nährstoffe. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, erstens zu wissen, was sind die potenziell kritischen Nährstoffe, dann auch zu wissen, in welchen pflanzlichen Lebensmitteln kommen sie denn vor, wenn es Lebensmittel gibt, die diese Nährstoffe enthalten, und was man tun kann, um die Aufnahme dieser Nährstoffe zu optimieren. Und deswegen ist so der allererste Tipp, den ich hier geben kann, weil wir natürlich schlecht jetzt in einer Dreiviertelstunde, Stunde alles im Detail abdecken können: informier dich wirklich sehr gut, egal wie du dich ernährst, ob es omnivor ist, vegetarisch, rein pflanzlich oder so eine Flexiform, es ist ganz egal, also informier dich so gut du kannst. Es gibt super viele Bücher, Podcasts, Blogs und so weiter, wo es frei zugängliche Informationen darüber gibt. Also schau dir die Listen an, schau dir die Nährstofflisten, aber auch die Lebensmittellisten an und sei so gut informiert, wie du nur kannst, um eben ja nicht nur den Tieren und der Umwelt was Gutes zu tun, sondern eben auch dir und deinem Körper.
Ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe dich jetzt auch mit den ganzen Sachen etwas überfordert. Das war nicht so gemeint, dass du jetzt direkt auf alles antworten sollst, sondern das war eher so ein kleiner Teaser, was in dieser Episode vorkommt. War vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter erster Tipp, dass man sich informieren soll. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich mittlerweile zu informieren. Da ist jetzt nicht so, dass man erstmal eine Stunde im Internet recherchieren muss, um überhaupt auf eine vertrauenswürdige Seite aufmerksam zu werden. Also das sollte mittlerweile nicht mehr im Weg stehen. Du hast ja gerade gesagt, das, was am häufigsten genannt wird und was dir direkt in den Kopf kommt, ist Vitamin B12. Warum ist das denn so kritisch in der veganen Ernährung? Warum kann man das gar nicht über die Lebensmittel aufnehmen, also natürliche Lebensmittel?
Ja, Vitamin B12 kommt aus Mikroorganismen im Erdboden und kommt hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln vor, also in pflanzlichen Lebensmitteln, und im Rahmen einer rein pflanzlichen Ernährung kann man unmöglich rein über die Ernährung genügende Mengen an Vitamin B12 in der richtigen, also bioverfügbaren Form, wie unser Körper sie eben braucht, aufnehmen. Und du hast vorhin erwähnt, dass viele Menschen, die eben Tierprodukte wie Fleisch, insbesondere in Leber ist zum Beispiel Vitamin B12 enthalten, Tierprodukte essen und sich dann keine weiteren Gedanken darüber machen. Und deswegen ist eigentlich ein Vorteil der rein pflanzlichen Ernährung, dass man sich Gedanken darüber machen muss. Und weil eben über eine rein pflanzliche Ernährung Vitamin B12 nicht im ausreichenden Maß, sage ich mal, oder / nicht aufgenommen werden kann, muss man unbedingt Vitamin B12 supplementieren. Also bei so pauschalen Empfehlungen für jedermann oder jeder Frau würde ich immer hellhörig werden. Ich bin gar kein Fan davon, aber es gibt so ein paar Einzelfälle und Vitamin B12 ist einfach einer davon. Da würde ich wirklich sagen, jeder, der sich rein pflanzlich ernährt, sollte ein Supplement zu sich nehmen. Macht natürlich nicht nur für Veganer Sinn, sondern auch für viele Mischköstler und Vegetarier auf jeden Fall Sinn. Und bei vielen Nährstoffen ist es auch so, dass man da vorher seine Werte checken lassen sollte, weil man beispielsweise fettlösliche Vitamine wie Vitamin D auch überdosieren kann. Bei B12 ist es nicht ganz so kritisch. Also klar, da empfehle ich auch, einmal im Jahr am besten seine Werte checken zu lassen. Aber da kann man beim Supplementieren nicht so viel falsch machen, was Überdosierung angeht, weil man das zu viel aufgenommene Vitamin B12 einfach wieder ausscheidet. Genau, also Sinn und Zweck der Sache ist natürlich nicht ständig überzudosieren, aber man muss sich nicht so viele Gedanken machen wie bei anderen Nährstoffen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, bei der veganen Ernährung Vitamin B12 supplementieren.
Ja, hast du auf jeden Fall richtig jetzt gesagt. Und vielleicht noch kurz zur Erwähnung, es gibt ja auch Zahnpasten, ne, die mit Vitamin B12 angereichert sind oder auch mittlerweile Pflanzendrinks. Da muss dazu gesagt werden, klar, das kann eine Quelle sein, aber es reicht in den meisten Fällen nicht aus. Also man nimmt ja über die Mundschleimhaut jetzt in Form von Zahnpasta nicht genug Vitamin B12 auf, das der Körper benötigt, oder auch über Pflanzendrinks. Also da müsste man wirklich eine große Menge jeden Tag trinken und das ist ja auch nicht unbedingt nötig oder sinnvoll. Deshalb ist ein Supplement einfach die sicherste Quelle, weil dann weiß man auch ganz genau, wie viel man zu sich nimmt. Und da vielleicht auch noch ein kurzer Exkurs. Es gibt ja einen relativ großen Vitamin B12-Speicher im Körper. Ne? Der kann ja bis zu 3 Jahre lang reichen, sage ich jetzt mal, von den Werten her. Und deshalb ist da auch noch mal ein Blutcheck auf jeden Fall sinnvoll, weil es kann ja sein, wenn man vorher relativ viel Fleisch beispielsweise gegessen hat, dass der Speicher noch sehr, sehr voll ist und dann muss man erst mal gar nicht 1-2 Jahre supplementieren. Man kann nach einem Jahr sagen, hey, ich check das einfach nochmal, um zu schauen, brauche ich es jetzt? Aber 1 Jahr lang sollte das auf jeden Fall erstmal ausreichen, wenn der Spiegel relativ hoch ist. Also man muss auch gar nicht jetzt sofort anfangen zu supplementieren und panische Angst zu haben. Aber trotzdem, das ist natürlich der Grund, warum Blutchecken auch sinnvoll ist, ne? Um da zu gucken, brauche ich das jetzt überhaupt und in welcher Menge?
Definitiv, da stimme ich dir zu. Und ich würde sogar vorschlagen, das Blut vor der Ernährungsumstellung checken zu lassen. Genau. Denn manchmal ist der Spiegel hoch und der Speicher ausreichend gefüllt. Aber es gibt auch Fälle, wo das eben nicht der Fall ist und Leute dann ja umsteigen auf rein pflanzlich, einige Wochen später dann ihren ersten Blutcheck machen, weil sie sich gerade zum ersten Mal mit Ernährung, Gesundheit, Nährstoffen und so weiter auseinandersetzen und dann eben ein Vitamin B12-Mangel festgestellt wird. Und dann ist es natürlich, wenn man nicht super gut informiert ist, eine logische Schlussfolgerung zu sagen, oh, die rein pflanzliche Ernährung hat mir nicht gut getan, ich habe einen Mangel entwickelt. Aber wie du schon sagst, der körpereigene Speicher beträgt bis zu 5 Jahre, soweit ich weiß. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, wenn ein Mangel festgestellt wird, dass dieser eben schon vor der Ernährungsumstellung vorhanden war, aber man es einfach nicht gemerkt hat. Und deswegen am besten, wenn man wirklich guten Vergleich haben möchte, vor der Ernährungsumstellung die Werte checken lassen, wenn es noch möglich ist, wenn man nicht gerade schon mitten in der Umstellung ist. Das ist natürlich auch nicht schlimm, aber damit man eben auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann. Und Zahnpasta ist eine super Sache, also angereicherte Zahnpasta zur Ergänzung eben. Also nicht nur auf Zahnpasta zurückgreifen, bitte. Am besten auf Tabletten oder eben Tropfen. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Tropfen, weil so eben auch Vitamin B12 schon in der Mundschleimhaut teilweise aufgenommen werden kann.
Ja, sehr gut. Du hattest eben schon von fettlöslichen Vitaminen wie Vitamin D gesprochen. Hat es ja auch davor schon erwähnt, dass es ein kritischer Nährstoff ist. Warum? Und warum stimmt das nicht nur für die vegane Ernährung, sondern auch nochmal für die Allgemeinheit? Du bist jetzt auf Bali, das ist natürlich eine andere Voraussetzung, ne, als hier, aber ich gehe davon aus, dass die meisten ZuhörerInnen jetzt eher so aus Deutschland, Österreich, Schweiz und der Umgebung kommen.
Ja, Vitamin D ist offiziell ein potenziell kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung, aber auch darüber hinaus. Also betrifft nicht nur Veganer. Es ist das sogenannte Sonnenvitamin, was wir Menschen ja selbst produzieren können unter den richtigen Voraussetzungen. Also eine wichtige Voraussetzung, deswegen auch Vitamin D, Sonnenvitamin, ist Sonneneinstrahlung auf der Haut. Und ja, in unseren Breitengraden, also ich spreche jetzt mal von Mitteleuropa, Deutschland, ist nicht immer ausreichend Sonne vorhanden. Und auch in den Sommermonaten, wo wir theoretisch genügend Sonnenstrahlung bekommen, sitzen wir oftmals im Büro und sind nicht mindestens 30 Minuten jeden Tag an der Sonne. Genau. Oder wir tragen lange Kleidung, Sonnenschutz. All das verhindert so die Eigensynthese von Vitamin D, die körpereigene Synthese oder Produktion. Und deswegen ist ein Großteil der deutschen Bevölkerung auch nicht ausreichend mit dem Nährstoff versorgt. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie man sich ernährt. Und ich bin gerade in der Sonne, wie du richtig sagst, aber auch ich supplementiere regelmäßig Vitamin D. Es ist einfach super wichtig und auch in diesem Fall nicht nur für Veganer. Und es ist sehr, sehr einfach, Vitamin D zu supplementieren. Wir bekommen, wenn wir jetzt mischköstlich sind, wenn du Tierprodukte zu dir nimmst, kannst du einen Teil Vitamin D auch zu dir nehmen. Oftmals reicht es aber nicht aus. Und wenn du dich rein pflanzlich ernährst, ist es sehr, sehr schwer. Du müsstest schon kiloweise bestimmter Lebensmittel zu dir nehmen. Also es ist unrealistisch, dass du mit einer rein pflanzlichen Ernährung genug Vitamin D zu dir nimmst. Und du kannst Vitamin D auch in Tropfen oder auch Tabletten von zu dir nehmen. Es ist wirklich die einfachste, unkomplizierteste, günstigste und auch sicherste Methode, deinen Bedarf an diesem Nährstoff zu decken.
Ja, vielleicht könnten wir daran jetzt mal kurz noch anknüpfen, beziehungsweise, nee, ich merke gerade, es macht keinen Sinn zu sagen, daran anknüpfen, weil es gerade keinen richtigen direkten Zusammenhang gibt, außer dass es auch ein potenziell kritischer Nährstoff ist, und zwar Eisen. Ne? Das ist ja auch sehr oft ein Thema und theoretisch kann man ja über pflanzliche, eisenreiche Lebensmittel ausreichend aufnehmen. Aber da gibt es ja auch noch mal ein kleines Problemchen. Welches denn, Sophia?
Also Eisen, auch ein potenziell kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung, aber tatsächlich der Nährstoff, zu dem es weltweit die häufigste oder die größte Mangelrate gibt, sage ich mal. Also betrifft auch wieder nicht nur Veganer, bevor ich jetzt einsteige in die Tipps und Strategien. Das ist mir ganz wichtig, das zu erwähnen, damit man nicht so diesen Eindruck bekommt, oh, bei der veganen Ernährung, da kann einem echt viel fehlen. Nein, es ist generell etwas, worauf man einfach achten sollte, wenn man Wert auf eine gesunde Lebensweise legt. Und bei Eisen ist es einfach so, dass es verschiedene Formen von Eisen gibt und das Eisen, was aus tierischen Produkten kommt, einfach eine höhere Bioverfügbarkeit hat. Also das bedeutet, dass der Körper mehr davon aufnehmen kann, als jetzt im Vergleich zu pflanzlichen Lebensmitteln. Es gibt ganz viele pflanzliche Lebensmittel, die eisenreich sind. Und man kann bestimmte Dinge tun, um die Aufnahme von Eisen aus diesen pflanzlichen Lebensmitteln zu erhöhen. Wichtig ist natürlich, dass man sich darüber bewusst ist. Wenn man das nicht weiß, kann man natürlich auch nichts in seiner Ernährung optimieren, zumindest nicht bewusst. Was man machen kann, um das Eisen in pflanzlichen Lebensmitteln oder mehr davon aufzunehmen, ist zum Beispiel eisenreiche Lebensmittel wie zum Beispiel Hülsenfrüchte mit einer Vitamin-C-Quelle zu kombinieren. Okay, klingt jetzt erstmal ein bisschen theoretisch, machen wir aber oftmals automatisch. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Bohnensalat haben und dazu ein Zitronendressing, dann haben wir diese Kombination schon automatisch. Oder zum Beispiel ein Chili sin carne, also ein Chili ohne Fleisch mit Kidneybohnen. Dazu vielleicht ein Glas Orangensaft oder zum eisenreichen Frühstück einem Hirseporridge oder einem Haferflockenporridge am Morgen den Orangensaft oder noch Beeren dazu. Also es sind super einfache, alltagstaugliche Kombinationen. Man muss nur wissen, worauf man achten soll. Und dann gibt es auch noch Stoffe, die Eisenaufnahme hemmen können. So eine ganz klassische Kombination ist der Kaffee am Morgen zum Frühstück. Ist vielleicht ein bisschen schwierig für einige Personen, aber ich empfehle dir, wenn du gerne Kaffee trinkst morgens, das mit einem zeitlichen Abstand von circa 2 Stunden zu deinem Frühstück zu tun, denn eben auch Kaffee kann die Eisenaufnahme verringern. Ganz wichtig bei all diesen Tipps ist es, vielleicht nochmal zu sagen, das sind alles Möglichkeiten zur Optimierung. Wenn deine Eisenwerte stimmen und du deinen Eisenspeicherwert checken lassen hast und das alles super ist, musst du dich jetzt wirklich nicht bis ins Detail, also in Anführungszeichen, das Tod optimieren. Es geht nicht darum, in Panik zu verfallen und zu denken, man kann so viel falsch machen. Das sind einfach Möglichkeiten, die Eisenaufnahme zu optimieren, wenn es denn sein muss. Und wenn man schon sämtliche Optimierungen vorgenommen hat und das wirklich auch alles beachtet, was man so beachten kann und die Eisenwerte immer noch zu niedrig sind, dann kann man auch immer noch auf ein Supplement zurückgreifen. Bei Eisen ganz wichtig, in Absprache mit dem Arzt, nicht einfach blind supplementieren, denn auch Eisen, so wichtig es auch ist, kann ja überdosiert werden, wie alles, wie alle Nährstoffe und einfach alles. Und deswegen ist es ganz wichtig, da seine Werte checken zu lassen, wenn es was zu optimieren gibt, das erstmal über den Ernährungsweg zu machen. Und ja, wenn die Werte dann immer noch zu niedrig sind, kann man in Absprache mit dem Arzt ein geeignetes Supplement einnehmen.
Ja, bei Eisen ist ja auch bei Supplements und einer sehr hohen Dosierung, was ja manchmal gemacht wird, gerade bei Frauen, die ja eher dazu tendieren, Eisenmangel zu haben, dass man eher ein bisschen höher supplementiert in Absprache mit dem Arzt und dass es da wichtig ist, die ja zum Beispiel chelatierte Form zu nehmen, weil das auch Magenbeschwerden verursachen kann, wenn man das in relativ hohen Mengen nimmt. Das ist auf jeden Fall da vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass wenn man jetzt irgendein Supplement nimmt, was jetzt nicht in dieser chelatierten Form ist, dass es Magenbeschwerden verursachen kann, ist in dem Fall aber normal, ist natürlich sehr unangenehm, aber ist eine ganz normale Reaktion vom Körper. Jetzt würde ich dieses Mal wirklich gerne anknüpfen und zwar ging es ja jetzt bei Eisen auch um die Form, die ja zwischen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln unterschiedlich ist. Das hat ja mit der Wertigkeit zu tun. Da sollten wir jetzt aber nicht zu tief reingehen, weil das, glaube ich, auch ein bisschen zu theoretisch ist. Aber das gleiche Problem mit der Form haben wir auch bei den Omega-3-Fettsäuren. Einmal die pflanzliche Alpha-Linolensäure und dann die marinen DHA- und EPA-Fettsäuren. Wie funktioniert das denn, liebe Sophia?
Also, ich versuche es mal nicht zu kompliziert zu machen und es einfach zu erklären.
Immer am besten,
Omega- Ja, genau. Wo fangen wir denn mal an? Omega-3-Fettsäuren, auch ein potenziell kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung, finden wir zum Beispiel in Ölsaaten wie Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen und so weiter, aber eben in der Form von ALA, wie du es gerade schon gesagt hast, der Alpha-Linolensäure. Und die essentiellen, also die Fettsäuren, die wir über die Nahrung zu uns nehmen müssen, weil unser Körper sie eben nicht selbst herstellen kann, sind die Fettsäuren EPA und DHA. Und unser Körper kann zwar, wenn er genug Alpha-Linolensäure beispielsweise aus Leinsamen zugeführt bekommt, kann ALA in EPA und DHA umwandeln, aber diese Umwandlungsrate ist wirklich limitiert und man müsste schon wirklich sehr, sehr, sehr große Mengen Alpha-Linolensäure zu sich nehmen. Also ist wirklich der einfachste Weg, ein Algenöl aufzunehmen oder zu sich zu nehmen. Das kann man in Tropfenform, aber auch in Kapselform machen. Und da sind nämlich dann die essentiellen Fettsäuren EPA und DHA in ausreichenden Mengen drin, ohne dass man kiloweise Leinsamen oder geschrotete Leinsamen zu sich nehmen muss. Und genau, viele Menschen denken, sie müssten unbedingt Fisch konsumieren, um mit ja gut versorgt zu sein mit Omega-3. Aber Fisch bekommt seine Omega-3-Fettsäuren ja auch nicht von ungefähr, sondern eben von Algen, die er ja zu sich nimmt. Man kann also diesen Umweg über den getöteten Fisch, wenn man möchte, einfach weglassen und direkt auf die direkte Omega-3-Quelle ja zurückgreifen. Und das wären eben in diesem Fall Algen beziehungsweise Algenöl. Und es gibt ja super viele und anders noch als vor 10 Jahren, wie du schon anfangs gesagt hast, wo das alles noch nicht so einfach war, gibt es aktuell auf dem Markt super viele gute, qualitativ hochwertige Bio-Algenpräparate und deswegen, ja, dieser Umweg über den Fisch, der ja oftmals auch ja, Schwermetall belastet ist, Quecksilber belastet, den kann man ja getrost weglassen und eben direkt auf Supplement zurückgreifen. Aber natürlich gerne auch noch geschrotete Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen und so weiter zu sich nehmen. Es geht jetzt nicht darum, etwas zu ersetzen, sondern es handelt sich ja um Nahrungsergänzungsmittel. Einfach zur Ergänzung für einen optimalen sondern für eine optimale Abdeckung.
Genau, das ist ja auch wichtig. Gut, dass du das nochmal erwähnt hast, dass man ja nicht jetzt denken soll, nur weil ich ein Supplement nehme, dass ich jetzt gar nicht mehr darauf achten sollte, diesen Nährstoff über natürliche Lebensmittel aufzunehmen. Genau wie bei Eisen heißt es ja auch nicht, man nimmt jetzt ein Eisenpräparat und sollte deshalb eisenreiche Lebensmittel komplett aus der Ernährung streichen. Das zählt ja zu jedem Nährstoff, weil ein Lebensmittel hat ja nicht nur einen Nährstoff isoliert, sondern noch super viele andere Dinge, Ballaststoffe, Wasser etc. Also das ist wirklich wichtig, nicht dann auszuschließen. Bei Zink ist ja so, auch ein Mineralstoff, der potenziell kritisch sein kann. Und der Hauptgrund, warum das in der veganen Ernährung so ist, hat ja auch mit der Phytatzufuhr zu tun. Also von Antinährstoffen, die wir ja über pflanzliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte und Getreide, die pflanzliche Zinkquelle Nummer eins sind, der Gehalt relativ hoch ist und der verhindert ja oder reduziert ja die Aufnahme von Zink in unserem Körper. Was würdest du denn an dieser Stelle empfehlen, dass wir die Zinkaufnahme verbessern können?
Also ich empfehle erstmal gar nicht in Panik zu verfallen, wenn man das Wort Antinährstoff hört oder dass Phytate die Nährstoffaufnahme hemmen. Also hemmen heißt eben auch erstmal nur reduzieren, ne? Wenn deine Werte stimmen und du kannst gerne Getreide und Hülsenfrüchte und so weiter zu dir nehmen. Das sind keine gefährlichen Lebensmittel. Genau. Denn oftmals werde ich auch gefragt und es kommt mir oftmals so vor, als würden Menschen das falsch verstehen und glauben dann, dass es irgendwie giftige Substanzen sind, aber überhaupt nicht. Die Phytinsäure ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der auch Vorteile mit sich bringen kann. Also es geht nicht darum, den zu 100% aus seiner Ernährung zu streichen. So. Aber er kann eben Mineralstoffe wie Eisen, Zink und Calcium oder deren Aufnahme hemmen. Und da kann man verschiedene Sachen tun. In Hülsenfrüchten, zum Beispiel Sojabohnen, ist sehr, sehr viel Phytinsäure drin. Wenn man da aber auf fermentierte Produkte zurückgreift, wie zum Beispiel Tempeh, dann ist es insofern positiv, weil bei dem Fermentationsvorgang die Phytinsäure abgebaut wird. Da würde ich, also das ist so das Erste. Was kann man noch machen? Das mit den resorptionsfördernden Stoffen habe ich schon erwähnt. Das kann man auch bei Zink. Also in diesem Fall ist es auch ganz wichtig. Man kann die Aufnahme von Zink erhöhen, indem man eben bestimmte Kombinationen bewusst in seine Ernährung einbaut. Bei Hülsenfrüchten, wo ja ganz viel Phytinsäure vorhanden ist, ist ganz, ganz wichtig die richtige Zubereitung, also ausreichend einweichen. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst Hülsenfrüchte kochst, über Nacht am besten 12 Stunden lang einweichen. Du kannst ein bisschen Natron ins Einweichwasser geben und das Einweichwasser dann bitte nicht zum Kochen verwenden, sondern wegschütten, denn da befinden sich dann die Phytate, die in dem Wasser drin sind, selbstverständlich. Also das nicht weiterverwenden und genau, das sind eigentlich so zwei super einfache Dinge, die ich für den Alltag empfehlen kann, die auch nicht kompliziert sind. Man kann Getreide und Hülsenfrüchte natürlich auch keimen lassen. Also wenn man ja experimentierfreudig ist und gerne in der Küche hantiert, kann man das natürlich auch machen. Bei diesem Keimvorgang werden auch die Phytate abgebaut und förderliche Stoffe vermehren sich. Also das ist quasi noch so ein toller Nebeneffekt. Aber man muss jetzt natürlich nicht alles in gekeimter Form zu sich nehmen. Also wenn man jetzt sagt, das ist mir zu kompliziert, das selbst zu keimen oder vielleicht auch zu teuer, immer nur auf gekeimte Mehle zurückzugreifen, keine Panik. Es gibt immer viele verschiedene Strategien, die man anwenden kann, wenn man möchte. Und wenn es nicht das Keimen ist, dann ist es eben was anderes.
Was ja gerade bei Zink vielleicht auch noch wichtig ist, falls man jetzt auf ein Supplement zurückgreifen sollte, dass man das nicht mit Eisen kombiniert. Denn diese beiden Mineralstoffe hemmen sich ja auch nochmal in der Aufnahme. Natürlich heißt das nicht, dass man dann gar nichts aufnimmt, aber man kann natürlich die Aufnahme optimieren, indem man sagt, okay, ich nehme jetzt beispielsweise morgens zum Frühstück ein Eisenpräparat und dann abends zum Abendessen oder zwischendurch eben Zink. Also da sollte man vielleicht auch nochmal drauf achten. Das kommt jetzt bestimmt alles super kompliziert rüber. Aber du hast ja eben auch schon gesagt, Sophia, dass das meistens schon automatisch gemacht wird. Vielleicht jetzt nicht mit den Supplements, aber alleine schon die ganzen Kombinationen innerhalb einer Mahlzeit. Also man sollte da definitiv keine Panik schieben und denken, man kriegt jetzt gar nichts auf die Reihe. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch nicht abgearbeitet haben, okay, das klingt jetzt ein bisschen krass abgearbeitet, aber was wir noch nicht angesprochen haben, ist Selen. Das ist ja auch ein potenziell kritischer Nährstoff, wobei ich mittlerweile sagen muss, ist meiner Meinung nach eher der am wenigsten kritische Nährstoff, weil ja gerade die Selenquelle Nummer 1 Paranüsse sind. Da kommt es natürlich auch nochmal auf den Selengehalt im Boden an, da gehst du ja bestimmt auch gleich nochmal kurz drauf ein. Aber nichtsdestotrotz haben Paranüsse ja mit Abstand den höchsten Selengehalt.
Ja, Selen ist aus dem Grund potenziell kritisch für uns und jetzt auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil Deutschland einfach ein selenarmes Gebiet ist, wie du es gerade schon vorweggenommen hast. Das bedeutet, die Böden sind selenarm. In anderen Regionen der Welt sieht das nicht so aus und deshalb sind dann auch entsprechend in pflanzlichen Lebensmitteln gute Selengehalte vorhanden. In Deutschland ist es aber anders und genau das ist auch der Grund, warum das ein potenziell kritischer Nährstoff ist. Bei den Paranüssen muss ich aber sagen, da kann man auch sehr leicht mal überdosieren. Und mir ist das tatsächlich schon passiert. Da habe ich mal ja vorbeugend gegen den Mangel eine Paranuss am Tag gegessen und dann meine Werte checken lassen. Und die waren im roten Bereich, aber nach oben hin. Ja, denn auf den Packungen von Paranüssen ist der Selengehalt oftmals überhaupt nicht angegeben. Und das ist natürlich dann so ein Glücksspiel. Ist in dieser Paranuss oder in dieser Packung oder an diesem Baum jetzt sehr viel Selen drin oder nicht? Und deswegen ist es so ein bisschen Glücksspiel. Und ich würde nicht unbedingt auf Paranüsse als Selenquelle Nummer 1 raten. Sie sind nicht verboten, man sollte sich dessen aber bewusst sein, dass sie schon sehr, sehr viel Selen akkumulieren können und man da leicht überdosieren kann. Deswegen ist der sicherste und einfachste und günstigste Weg auch ein Selen-Supplement zu sich zu nehmen, weil man so einfach auch wirklich kontrolliert supplementiert und ganz genau weiß, wie viel nehme ich mit einer Selenpille zu mir und da nicht versehentlich überdosiert.
Ja, sehr guter Hinweis von dir. Auf jeden Fall gut zu wissen. Krass, dass das bei dir jetzt so extrem war. Aber ja, zeigt nochmal, dass es ganz unterschiedlich sein kann.
Ja, mal abgesehen davon, dass Paranüsse ein importiertes Produkt sind und auch strahlenbelastet sein können. Also es gibt da so ein paar verschiedene kritische Faktoren. Genau. Mhm. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber ich wollte es anschneiden.
Ist auch richtig, ist wichtig. Wir hatten ja jetzt wirklich so über das Thema Nährstoffe gesprochen, was, denke ich, so die häufigste Frage ist, wenn man sagt, ich ernähre mich jetzt vegan. Oh mein Gott, was ist mit deinen Nährstoffen? Also das haben wir jetzt schon mal abgehakt. Jetzt kommen wir zu der ganzen Umfeldsache. Ja, also klar, diese Fragen kommen und auch wenn die vegane Ernährung mittlerweile wirklich ziemlich weit verbreitet und angekommen ist in der Gesellschaft, würde ich sagen, gibt es immer wieder aus bestimmten Kreisen im Umfeld, oh mein Gott, das ist voll Kacke und glaubst du ernsthaft, dass du den Tieren damit gut tust? Das ist ja nicht artgerecht, also für uns als Mensch ist das nicht artgerecht, kein Fleisch zu essen. Was rätst du denn jemandem, der jetzt die vegane Ernährung ausprobieren möchte und da wirklich nur auf Kritik aus dem Umfeld stößt? Sei es jetzt aus dem Freundeskreis, aber auch aus dem Familienkreis.
Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Also jeder, der sich vegan ernährt, hat das schon mal erlebt, dass Kritik oder Verurteilungen oder auch unangenehme Spannungen aus dem Umfeld kommen. Und ich würde sagen, erstmal verstehen, was es bei dieser Abwehrhaltung, also was es damit auf sich hat. Wieso reagieren so viele Menschen, die sich eben nicht rein pflanzlich ernähren,
angegriffen
Abwehr,
ja auch, ne?
Mit Abwehr, genau, angegriffen, verurteilt. Oftmals reicht es ja, als Veganer mit am Tisch zu sitzen und nicht unbedingt ein Thema draus zu machen, dass sich andere verurteilt fühlen. Und bevor ich jetzt anfange mit meinen Tipps, ist mir ganz wichtig, natürlich kann man nicht jeden in eine Schublade stecken. Also ich spreche jetzt auch viel in Klischees und das ist mir auch bewusst, also bitte nicht persönlich nehmen. Nicht persönlich nehmen wäre auch schon mein erster Tipp, und zwar für die Veganer, die eben Kritik aus dem Umfeld abbekommen, das nicht persönlich zu nehmen, diese Abwehrhaltung von anderen. Man muss verstehen, dass du, der jetzt gerade oder die gerade zuhört und vielleicht auch vegan umsteigen möchte oder schon umgestiegen ist, du hast ja quasi schon einen inneren Prozess durchgemacht. Irgendwie hast du diesen Impuls bekommen, dass du was verändern möchtest, vielleicht ein Gespräch geführt, ein Buch gelesen, Doku geschaut, was auch immer. Und bevor du dann aktiv was in deinem Leben umgesetzt und verändert hast, hat ja erstmal so ein innerer Prozess stattgefunden. Du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt, Erkenntnisse gewonnen und, und. Und wenn du jetzt deinen Eltern oder dem Partner oder wem auch immer eröffnest, dass du dich jetzt vegan ernähren möchtest, ist es vielleicht erstmal sehr plötzlich, denn dein Gegenüber hat diesen Prozess überhaupt nicht durchgemacht und denkt vielleicht, okay, das ist nur eine Spinnerei, vegan ist nur ein Trend oder was auch immer du abbekommst von deinem Gegenüber. Und das sagt eigentlich überhaupt nichts über dich aus. Und deswegen würde ich das erstmal gar nicht persönlich nehmen. Und ja, wenn du sehr starke Resistenz von deinem Gegenüber bekommst und es schon fast respektlos wird, was wirklich leider sehr, sehr oft der Fall ist, denn du bist ja ein erwachsener Mensch und kannst deine eigenen Entscheidungen treffen. Und es muss ja nicht sein, dass du jeden Tag am Esstisch, also das ist jetzt natürlich dramatisiert, dich rechtfertigen musst. Du musst dich nicht rechtfertigen für deine Ernährungs- und Lebensentscheidungen. Wenn es aber bei dir so ein extremer Fall ist, würde ich dir empfehlen, echt das Gespräch zu suchen und die Sache ganz direkt anzugehen und dich nicht auf Diskussionen und Streitigkeiten einzulassen, sondern ganz sachlich, so sachlich wie es eben geht, das ist natürlich auch ein hitziges Thema, um ein Gespräch zu bitten und deinem Gegenüber zu erklären, das musst du natürlich nicht, aber es macht vieles einfacher, zu erklären, warum du dir eine Veränderung wünschst für dich. Vielleicht hast du schon positive Dinge feststellen können. Vielleicht fühlst du dich fitter und gesünder oder was auch immer. Und auch auszudrücken, warum dir die Unterstützung der Person wichtig ist oder es dir zumindest wichtig ist, dass du nicht ständig Sprüche oder irgendwie Vorurteile oder Mythen an den Kopf geworfen kriegst. Und bei dieser Kommunikation macht natürlich der Ton die Musik. Das ist natürlich immer so. Und insbesondere bei so einer emotionalen Sache wie Essen, da möchte sich wirklich niemand verurteilt fühlen. Und man möchte nicht das Gefühl haben, dass man, dass man irgendwie Sachen verboten bekommt. Man möchte frei sein in seiner Entscheidung. Das ist ja auch was Kulturelles. Wir verbinden Erinnerungen mit bestimmten Gerichten und so weiter. Also es ist was sehr Emotionales. Und deswegen würde ich sagen, immer bei sich bleiben. Immer in Ich-Botschaften, wenn es geht, kommunizieren. Und nicht mit erhobenen Zeigefinger, du, sondern ich wünsche mir diese Veränderung für mich in meinem Leben, weil ich mich so und so besser fühle. Und mir ist es eben wichtig, dass du das respektierst, akzeptierst und nicht dagegen steuerst. Und ein Fehler, den ich selbst gemacht habe bei meiner Kommunikation mit anderen vor vielen, vielen Jahren, den aber auch sehr viele Menschen machen und den ich hier erwähnen möchte, ist, so wichtig einem das Thema auch ist und so sehr man das Gefühl hat, man hat jetzt seine Augen geöffnet und man hat ja so viele Aha-Momente auf diesem Weg, weil man ja recherchiert und sich denkt, wie können andere das nicht wissen? Oh mein Gott, dass man da einfach aufpasst, dass man nicht ungefragt mit einer Informationsflut auf den anderen zugeht und die Person überfordert und Vorträge hält und wirklich auch versucht, anderen nichts aufzuzwingen, auch nicht, wenn man denkt, die pflanzliche Ernährung sei das Nonplusultra. Natürlich hat man, vor allem wenn man einsteigt, das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen und das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man bei sich bleibt, dann vermeidet man es eben, dass beim Gegenüber diese Wand runterfährt, diese ist mir alles egal, ich will überhaupt nichts wissen, weil du verurteilst mich, du möchtest mich nur verändern, du denkst, ich bin ein schlechter Mensch und du bist ein besserer Mensch. Also all diese Klischeesprüche, die wir ja fast alle zu hören bekommen. Und dem kann man eben aus dem Weg gehen, wenn man bei sich bleibt und entsprechend kommuniziert.
Ja, ich denke, da ist auch oft die beste Methode, das vorzuleben. Ja, also zum einen zu sagen, ich bin jetzt auf einen Geburtstag eingeladen, ich bringe jetzt einen veganen Kuchen mit oder ich bringe jetzt einen veganen Salat mit oder irgendwas Veganes, eben um zu zeigen, hey, guckt mal, das schmeckt sogar, dass man das zeigt, dass man zum Beispiel an sie, also dass man anderen die Veränderung zeigt, aber jetzt auch nicht so, guck mal, mir geht es jetzt viel besser, sondern einfach so das vorlebt, ne? Und ich glaube, das ist so die indirekteste Weise, okay, jetzt was zu backen und zu kochen ist vielleicht nicht ganz so indirekt, aber ich finde trotzdem, dass es was anderes ist, wenn man das einfach mal so zeigt, als wenn man die ganze Zeit jemand anderem kritisiert und so missionarisch unterwegs ist, weil es ist ja vollkommen klar, dass wir, wenn wir wegen einer Lebensweise oder Entscheidung, die wir vielleicht schon seit wir auf der Welt sind oder seit vielen Jahren machen, wenn wir dafür kritisiert werden, dann geben wir erstmal eine Abwehrhaltung, weil wir denken, Moment, ich dachte, ich mache das hier alles richtig. Und das ist, glaube ich, wirklich, wie du auch gesagt hast, der falsche Weg und führt in die komplett andere Richtung, in die man ja eigentlich gehen möchte. Und deshalb sollte man das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen unterbewusst oder zumindest um eine Ecke zeigen, wie es einem selbst damit geht, aber nicht andere jetzt schlecht dastehen lassen, weil sie jetzt nicht mal vegane Ernährung testen möchten.
Ja, inspirieren statt missionieren, das ist auch mein Motto. Genau. Und du sagst es schon zu Recht, also einfach zeigen, wie lecker es sein kann, ohne jemandem was aufzuzwingen. Und vielleicht noch so als Ergänzung bei Gesprächen mit anderen, nicht vergessen, auch mal die Sichtweise der anderen Person anzuhören. Weil es kommen in Gesprächen manchmal ganz unerwartete Wendungen zum Vorschein. Zum Beispiel eine Mutter, die die ganze Zeit ja kritisiert, macht sich vielleicht nur Sorgen, hat vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil sie bestimmte Dinge realisiert und dann glaubt, sie hat in der Ernährung ihres Kindes irgendwas falsch gemacht. Das ist jetzt alles erfunden, ne? Also es können ja ganz viele verschiedene Dinge sein. Oder der Partner, der sich vielleicht einfach nur gewünscht hätte, dass das Thema vorher gemeinsam besprochen wird, bevor man den ganzen Haushalt auf vegan umstellt. Und also wirklich mal zuhören, was ist genau das Problem? Und ja, vielleicht zum Schluss auch so eine Art Pakt schließen, wie so einen Vertrag. Wie geht's jetzt weiter? Damit man sich auch immer auf das, was beschlossen wurde, zusammen berufen kann und erinnern kann, hey, wir hatten doch besprochen, dass du mir am Esstisch nicht wieder Fleisch vor die Nase hältst oder was auch immer es für eine Situation ist. Also vorleben, inspirieren, so locker bleiben, wie es nur geht. Und offen, aber eben in Ich-Botschaften kommunizieren. Das ist, glaube ich, so eine gute Zusammenfassung, wie man Spannungen und Konflikte mit dem Umfeld vermeiden kann.
Ja, vielleicht noch einen Satz zum Schluss, der mich immer so ein bisschen wieder dran erinnert, leben und leben lassen. Auch wenn man vielleicht die andere Sichtweise nicht so gut findet, man sollte sich auf sich selbst fokussieren und das ist meistens schon das, womit man am meisten erreichen kann. Okay, cool. Das sind sehr, sehr wertvolle Tipps, die einem echt das Leben erleichtern können. Das muss ja jetzt nicht nur vegan sein, das können ja auch viele verschiedene andere Dinge sein. Man hat jetzt gerade die Musikrichtung gewechselt oder man hat die Haare abrasiert, was auch immer. Kann man ja auf viele Lebenssituationen übertragen. So, wenn sich jetzt jemand entscheidet, ich will die vegane Ernährung testen, was würdest du sagen, außer jetzt das Thema sich über die Nährstoffe informieren. Was sind so die wichtigsten oder die ersten drei Schritte, die man sich vor Augen führen sollte und die man dann durchlebt quasi? Was würdest du da empfehlen, wie man da vorgeht?
Also wenn man jetzt vorhat, beim Veganuary mal ganz unverbindlich mitzumachen, ist das alles vielleicht gar nicht so streng. Man lässt sich so da reinfallen und guckt, was passiert. Wenn man überlegt, auf vegan umzusteigen, seine Ernährung wirklich umzustellen und schon den Wunsch hat, dass es was Langfristiges wird, würde ich vor allen praktischen Dingen, die man so im Alltag umsetzen kann, mich erstmal mit meiner Motivation auseinandersetzen. Warum möchte ich das überhaupt? ob das jetzt unverbindlich oder verbindlicher ist, ich glaube, das macht eigentlich immer Sinn, zu überlegen, warum eigentlich? Warum mache ich das für meine Gesundheit? Bin ich tierlieb und möchte einfach nicht zu unnötigem Leid beitragen? Für die Umwelt, vielleicht ist es eine Kombination aus allem, was auch immer. Denn wie jede Veränderung im Leben hat auch so eine Ernährungsumstellung auf vegan Höhen und Tiefen. Man kommt immer mal an einen Punkt, wo es vielleicht sehr herausfordernd ist. Und in genau solchen schwierigen Situationen, wo man denkt, soll ich das jetzt alles wieder hinschmeißen? Das lohnt sich doch nicht. Warum mache ich das hier eigentlich? Ist es ganz gut, sich vorab mit seiner Motivation wirklich auseinanderzusetzen. Und wenn du sagst, du willst deine Gesundheit endlich in die eigene Hand nehmen, du willst dich nicht mehr schlapp und ausgelaugt fühlen und meinst, dass diese Umstellung nicht nur auf vegan, sondern auf vollwertig pflanzlich, also eine gesunde vegane Ernährung, weil vegan heißt nicht gleich gesund, aber das ist ein anderes genau. Thema. Wenn du dir dessen einfach bewusst bist und dich wirklich damit auseinandergesetzt hast und dir diese Motivation auch verinnerlicht hast, dann sind deine Erfolgschancen auch höher, meiner Meinung nach, weil du dann eben in solchen schwierigen Phasen am Ball bleibst. Aber damit meine ich nicht, dass du von jetzt auf gleich alles perfekt in Anführungszeichen zu 100% umsetzen musst. Darum geht's gar nicht. Also wenn es mal schwierig wird oder du so einen Rückschlag in Anführungszeichen hast, kein Problem. Das ist mein zweiter Tipp. Du musst nicht perfekt sein. Feiere jeden Schritt. Es ist in Ordnung, wenn eine Ernährungsumstellung Stück für Stück passiert und nicht über Nacht. Das ist bei den meisten Menschen so. Nur sehr wenige stellen erfolgreich über Nacht und dann auch nachhaltig um. Und es ist in Ordnung, wenn du bei 60-70% anfängst, so auf die 80 hinarbeitest, dann auf die 90. Feiere wirklich jeden Schritt und mach dich nicht dafür fertig, wenn mal irgendwas nicht nach Plan gelaufen ist. Denn oftmals kann dieser Perfektionismus dazu führen, dass wir total überfordert sind, alles einfach viel zu viel ist, man muss viel zu viel gleichzeitig machen, also lässt man es komplett. Und den Tieren, der Umwelt und vor allem auch deiner Gesundheit hast du viel mehr gegeben, wenn du jetzt eine ganze Weile bei 90% bist und eben, ja, tust, was du kannst, statt alles hinzuwerfen, weil es eh zu überfordernd ist.
Ja, und ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo eingeladen ist, sagen wir mal, bei der Oma ist so der Klassiker und die hat einfach einen leckeren Kuchen gebacken, finde ich es auch null verwerflich, wenn man sagt, ich esse jetzt einfach mal ein Stück Kuchen, dann ist es jetzt nicht vegan, aber erstens mal ist das ja auch der soziale Aspekt, der da eine Rolle spielt und zweitens, wenn man eben Lust darauf hat, und sagt, ansonsten ernähre ich mich aber vegan und das hilft mir, ab und zu ein Stück Kuchen zu essen oder von mir aus sogar ab und zu ein Stück Fleisch zu essen, was sehr, sehr hochwertig ist, dann finde ich das vollkommen vertretbar, solange man jetzt nicht da sich die ganze Zeit kasteit und schon merkt, so kann ich das gar nicht durchhalten zu 90-95%. Da Ausnahmen zu machen, die sollten das nicht komplett über Bord werfen. Also das hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut gesagt.
Ja, und vielleicht ergänzend zu diesem Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Motivation hinter Ernährungsentscheidungen die richtige ist. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, boah, ich kann auf Omas Kuchen nicht verzichten, ich kann gar nicht vegan werden, dann bitte greif zu dem Stück. Wenn du aber sagst, das entspricht null meinen Werten, ich möchte das auf keinen Fall, aber ich fühle mich in dieser Situation gezwungen und gedrängt und möchte nicht unhöflich sein, dann ist es für mich komplett anders. Also das sind zwei unterschiedliche Motivationen auch, jetzt zu Omas Stück Kuchen zu greifen. Wenn du sagst, es tut mir und meiner Psyche gut, jetzt dieses Stück Kuchen zu essen, das wäre so dieses Beispiel, was du angesprochen hast, dann gerne. Aber wenn du sagst, eigentlich möchte ich das nicht, dann ist es auch nicht verboten, höflich, dankend abzulehnen. Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Auf die eigene Psyche auch. Ja, genau. Das wollte ich nur ergänzen.
Ja, perfekt. Was ist denn jetzt, wenn jemand sagt, ich stelle um? So, und guckt mal so einen Kühlschrank, Vorratsschrank und denkt sich, okay, wo soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Was tue ich jetzt überhaupt? Was mache ich mit den Lebensmitteln? Soll ich die irgendwie weggeben? Soll ich die noch aufbrauchen? Was würdest du denn da empfehlen?
Ja, auf jeden Fall mal die Bestandsaufnahme machen und alles in eine Kiste packen, was man nicht mehr konsumieren möchte. Natürlich ist es deine freie Entscheidung, wenn du sagst, ich brauche das jetzt erstmal alles nach dem anderen auf, kein Problem. Anderen Menschen hilft es aber, bei so einer neuen Seite anzufangen und zu sagen, nee, jetzt ein frischer Start, dann kann man die Sachen auch spenden, verschenken, also auf keinen Fall wegwerfen. Es gibt immer Möglichkeiten, was abzugeben und andere nehmen das dankbar an. Und dann ist natürlich der zweite Schritt ganz wichtig, die Küchenschränke und den Kühlschrank nicht leer zu lassen, sondern wirklich auffüllen mit reichlich Lebensmitteln, mit guten Lebensmitteln. Du kannst dir online, unter anderem sogar auf meinem Blog, bisschen Eigenwerbung, eine vegane Einkaufsliste runterladen, falls dir so ein bisschen die Inspiration fehlt. Weil durch diese Ernährungsumstellung fallen ja nicht nur Lebensmittel weg, du streichst sie ja, aber die nimmt dir niemand weg. Es kommen auch ganz, ganz viele dazu. Und vielleicht Lebensmittel, die du noch nie ausprobiert hast oder auch Kombinationen, die ungewöhnlich sind, die jetzt plötzlich normal für dich werden. Aber diese Inspiration muss man erstmal finden. Da gibt's reichlich im Internet. Also füll deine Küchenschränke, deinen Kühlschrank mit guten Lebensmitteln auf, sodass du immer genug Essen im Haus hast und dann nicht vor leeren Schränken stehst und dir dann doch die Käsepizza bestellst, weil du hangry bist. Genau, also keine
klassische
Angst,
Situation.
Keine Angst, dich auch satt zu essen. Ne? Wenn du die richtigen Lebensmittel, also gesund und überwiegend vollwertig, klar kannst du auch was Verarbeitetes essen. Es geht überhaupt nicht um Verbote, auch nicht bei der veganen Ernährung. Wenn du aber da einfach reichlich Gutes im Haus hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du wieder zu irgendwas greifst, was du eigentlich gar nicht mehr konsumieren möchtest. Und dann würde ich mich nach und nach mal auf die Suche nach Alternativen machen zu bestimmten Dingen, die dir noch so schwer fallen. Also Klassiker bei ganz, ganz vielen Leuten ist der Käse oder die Kaffeesahne für den morgendlichen Kaffee. Bei dir ist es vielleicht was ganz anderes. Also schau, dass du einfach Stück für Stück als gute Alternativen findest. Das kann ein Ersatzprodukt sein, muss es aber gar nicht. Also es muss nicht unbedingt vegane Butter sein statt tierischer Butter, sondern es kann vielleicht auch einfach ein Brotaufstrich sein aus Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide. Also es muss nicht alles eins zu eins ersetzt werden. Und na klar kann man mal auf ein Ersatzprodukt zurückgreifen, gar kein Ding. Aber ich würde die Sache nicht so schwarz-weiß sehen, weil durch dieses 1:1 Ersetzen, also veganen Käse statt tierischen Käse, vegane Wurst statt tierischer Wurst, limitiert man sich viel zu sehr. Erstens kann es super enttäuschend sein, wenn man vorletzte Woche noch Schnitzel gegessen hat, also tierisches Schnitzel und jetzt veganes Schnitzel isst. Es ist einfach nicht das Gleiche, soll es ja auch nicht. Aber wenn man da erwartet, dass die Dinge zu ähnlich sind, kann man enttäuscht werden. Und man limitiert sich auch so ein bisschen, weil man ja den Blick auf die vielen anderen Dinge hat, die man neu entdecken kann, der fehlt dann einfach. Deswegen immer offen bleiben, ausprobieren und Stück für Stück eben die Alternativen finden, die im Alltag etablieren. Und wenn du auf der Suche nach einem Pflanzendrink bist und dir die Sojamilch nicht schmeckt, heißt das nicht, dass Pflanzendrink nichts für dich ist, sondern dieses eine Produkt von diesem einen Hersteller war einfach nichts für dich. Also ich kann dich nur ermutigen, probier dich weiter aus. So wie dir auch nicht jeder tierische Käse schmeckt, schmeckt dir vielleicht auch nicht jeder vegane Käse. Also probier dich aus und entdecke wirklich so lange, bis du Lieblingsalternativen gefunden hast. Und am einfachsten ist dieser Schritt im eigenen Haushalt. Der zweite Schritt könnte sein, mal auswärts zu schauen, was gibt es für Restaurants in der Nähe mit veganem Angebot, welche von meinen Lieblingsrestaurants können vielleicht irgendwas veganisieren, in welcher Bäckerei gibt es vegane Alternativen und so weiter. Und ich glaube, dieser dritte und ultimative Schritt der Ernährungsumstellung ist dann wirklich in diesen sozialen Situationen, wie eben schon erwähnt, bei Oma oder auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern, Betriebsausflügen, also so wirklich sozialen Events, wo es einfach teilweise gar nicht so einfach ist, dass man da eben guckt, ob man vielleicht mitorganisieren kann oder wenn das Restaurant feststeht, dass man einfach schon vorher anruft, damit man nicht in diese Situation gerät, dass man vor versammelter Mannschaft dann an diesem Abend irgendwie erklären muss, sondern dass man das einfach vorab macht, um diese unangenehmen Situationen zu vermeiden. Also steh ruhig dazu, dass du Bedarf an einer pflanzlichen Alternative hast. Es geht nicht darum, das zu verstecken, aber du kannst dir das Leben so ein bisschen leichter machen. Das wäre so der dritte und ultimative Schritt, wenn es um diese soziale Komponente geht.
Ich denke auch, dass das letztendlich besser ist, man ruft vorher an und dann kommt der Kellner oder die Kellnerin zum Tisch und sagt, hier ist die vegane Variante, als wenn man dann dort sitzt und sagt, ja, ich hätte das gern vegan, das funktioniert dann jetzt so spontan nicht. Bei der ersten Situation ist es entweder so, dass sie sagen, ach, schon wieder die Veganer, oder die sagen, ach krass, das hat ja dann voll unkompliziert funktioniert. Bei der zweiten Variante ist es dann hundertprozentig so, ja, war ja klar, dass die nichts haben, ne? Und von daher sollte man da echt keine Scheu haben, vorher anzurufen, und vielleicht bekommt man sogar das viel geilere Essen. Das ist nämlich hier auch zum Beispiel ein Tipp, wenn man gerade Langstrecken fliegt, dass man da vorab sich das vegane oder vegetarische irgendein Special-Menü bestellt, weil das ist meistens noch besser als das klassische, was es generell geben würde. Also nur so ein kleiner Insider-Tipp, habe ich schon sehr oft festgestellt, dass es dann sogar noch viel besser ist.
Und man kriegt es zuerst, ne? Du kriegst, genau, wenn du ein Special-Menü hast, dein Essen zuerst. Das ist auch noch so ein schöner Nebeneffekt.
Ja, das stimmt. Richtig. Ja, das waren auf jeden Fall sehr, sehr hilfreiche Tipps. Jetzt würde ich gerne noch kurz dich fragen. Was, wenn du nur noch 5 Lebensmittel, abgepackte Lebensmittel, jetzt nicht Gemüse, Obst und so, also wirklich nur sowas wie Getreide, Hülsenfrüchte etc. essen dürftest, welche 5 trockenen, abgepackten Lebensmittel würdest du wählen?
Das ist gemein, dass du das so einschränkst. Ich hätte nämlich gerne Kartoffeln gesagt. Aber Kartoffeln darf ich ja nicht sagen. Na gut.
Aber die können ja trotzdem drin sein, ne? Das ist ja das Gute. Die sind auf jeden Fall dann drin.
Okay. Also ich würde sagen Kichererbsen. Die darf ich erwähnen, oder?
Ja.
Kichererbsen. Auf jeden Fall etwas Gebackenes, Süßes. Ich bin ein großer Kuchen-Fan. Das muss auch nicht immer ungesund sein. Kuchen ist jetzt vielleicht nicht unbedingt abgepackt, aber ich breche deine Regel.
Kuchen. Okay, ist in Ordnung.
Okay. Tempeh. Ich bin ein riesen Tempeh-Fan. Alternativ greife auf Tofu zurück, das ist genauso lecker. Aber ich bin gerade in Indonesien, deswegen ist Tempeh, gibt es hier an jeder Ecke. Oh Gott, ich bin überfordert. Aber wie wäre es, wenn du die letzten 2 füllst?
Okay, ich glaube aktuell. Okay, aktuell würde ich noch Reis wählen und Quinoa.
Mhm. Ah, da würde ich Hirse nehmen. Ich bin ein großer Hirse-Fan. Also Hirse, Kichererbsen und meinen geliebten Kuchen. Ja. Und vegane Schokolade.
Ja, okay. Ja, siehst du, hast du ja schon 5. Aber weißt du, das ist jetzt zum Beispiel, deshalb habe ich die Frage gestellt, denn man denkt sich so, oh mein Gott, das sind so viele Sachen, die ich geil finde, dass ich jetzt das absolut nicht einschränken kann. Und dass, wenn du jetzt gesagt hättest, boah, wie komme ich denn überhaupt auf 5? Das wird ja dann zeigen, da gibt es kaum Auswahl, aber du könntest jetzt wahrscheinlich 30 Sachen nennen und es wäre immer noch nicht alles. Also das zeigt, denke ich, sehr, sehr gut, dass es unendliche Möglichkeiten gibt, und ich muss auch sagen, meistens kommt mehr dazu, als wegfällt.
Definitiv. Und ich kann dir versichern, wenn du gerade zuhörst und noch so ein bisschen diese Frage hast, oh mein Gott, was soll ich nur essen? Das ist dein kleinstes Problem. Es gibt so viel und du wirst so bunt und vielfältig essen wie noch nie, wenn du es nicht aufgibst. Genau, also da mach dir bitte keine Sorgen. Ich habe noch nie so lecker, bunt und übertrieben gut gegessen wie jetzt.
Sehr gut. Gut, dann zum Schluss noch die letzte Frage. Was sind aktuell deine 3 Lieblingsgerichte? Ist egal, aus welcher Kategorie.
Okay. Mhm. Gebackene Süßkartoffel, Nummer 1.
Oh ja, richtig.
Sehr, sehr lecker. Dann Thai Curry, selbstgemacht, unbedingt auch mit Kichererbsen mit drin, auf jeden Fall. Und tatsächlich, auch wenn es langweilig klingen mag, Salat, aber nicht diese langweilige Variante mit Gurke, Tomate und Balsamico, sondern meine Salate sind ein Regenbogen. Da ist wirklich alles drin. Jede pflanzliche Lebensmittelgruppe ist da drin mit einem Tahini-Dressing, also einem Dressing aus Sesampaste, Knoblauch und ein bisschen Sojasauce. 1A, wird nie langweilig und sättigt perfekt.
Ja, und wenn man wirklich jetzt Inspiration sucht, du hast ja in deinem Blog unzählig viele Rezepte bei Instagram und so, also da kann man auch sehr, sehr viel Inspiration sammeln. Gerne einfach mal da draufklicken, ich verlinke das wie immer in der Podcast-Beschreibung. Also wenn man sich da erstmal durchprobiert, ist man eine Zeit lang beschäftigt. Ja, Sophia, vielen, vielen Dank, dass du hier als Expertin so viele hilfreiche Tipps und Informationen geteilt hast. Ich denke, jede und jeder, die bisher Zweifel hatten, ob die vegane Ernährung wirklich so gut sein soll, haben jetzt keine Zweifel mehr. Denn es ist einfach so, dass man es unverbindlich austesten kann. Wenn man nach 4-5 Wochen merkt, das ist nichts für mich, dann hat man mit Sicherheit in diesen 4-5 Wochen schon sehr, sehr viel getan, sei es für die Umwelt, sei es für sich. Und vielleicht hilft es ja sogar auch langfristig immerhin mehr pflanzliche Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren, auch wenn es jetzt nicht 100% pflanzlich ist. Vielleicht war es vorher 40%, jetzt sind 60%. Alleine das macht ja schon so einen großen Unterschied und ist es auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren.
Ja, schön zusammengefasst, Laura. Danke, dass ich mit dabei sein durfte und allen ganz, ganz viel Freude bei dieser Entdeckungsreise. Es ist wirklich eine kulinarische Entdeckungsreise. Feiert es einfach und genießt es. Und ich freue mich auf euren Besuch.
Ja, ich schicke ganz liebe Grüße nach Indonesien. Es ist so unfair. Ich sitze hier im traurigen Deutschland, Saarland. Es ist, egal. Ich will da jetzt gar nicht zu viel drüber reden. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Restabend. Hier hat der Tag erst gestartet. Bei dir endet er schon gleich. Und alles, alles Liebe und bis ganz bald.
Bis bald.